Er sitzt da wirklich in einer Trainingsjacke, wo ich denke, das ist, das, er sieht aus wie ein Fan, er ist ein Fan. Er sieht gut aus. Es ist früh am Morgen. Und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber es ist, in seiner Sprache müsste man sagen, Wahnsinn, weil er einfach zum Spiel des HSV von Köln aus mit dem Zug gefahren ist, mit all den anderen Fans aus der Kölner Gegend und dann sich das Spiel angeguckt hat, dieses irre Spiel des HSV. Und naja, man könnte Kleist das Orakel nennen endlich, weil ich gesagt habe, wenn Glatzel von Anfang an spielt, ist es ein anderes Spiel. Und es ist dann auch noch so gekommen, dass du dir das Spiel angeguckt hast, diesen Sieg des grandiosen HSV über den VfB Stuttgart und mit dem Zug wieder zurück bist. Und jetzt, um 7.30 Uhr, wo wir aufnehmen, bist du topfit. Wie machst du das? Was nimmst du, was oder was kannst du, was ich nicht kann?
Also ich würde das Wort topfit streichen. Also ich sitze hier, ich bin bereit, sagen wir es mal so. Übrigens, Wahnsinn, weil du das gerade sagst mit den Fans. Ja. Also wie viele Leute da im Zug sitzen, die abends praktisch gefühlt mit dem letzten Zug nach Köln zurückfahren, in einem HSV-Trikot. Also es ist wirklich Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, wie viele Fans dieser Verein immer noch hat, trotz der schlechten Jahre. Auch viele junge Leute. Und tatsächlich habe ich gestern gedacht, puh, was so Fußballfans auch auf sich nehmen, wenn die durchs ganze Land reisen am Wochenende. Ja, aber muss man natürlich sagen, man ist ja nicht nur Fußballmoderator geworden, sondern man war ja am Anfang auch mal Fußballfan. Also es war schon einfach gestern fett. Und vor allen Dingen das Lustige war, bei diesem Konter zum 2:1, also wir wären ja nachher mit einem Punkt auch zufrieden gewesen. Ich war mit meinem ehemaligen Mitspieler Plech da, also Dirk Plechinger, begabt, sehr begabter Sechser in der vierten Liga damals. Wobei gestern hat er Orientierungsprobleme im Stadion gehabt. Der wollte mir immer zeigen, wo wir hin müssen und ich habe ihm dann die richtigen Wege gezeigt. Und bei diesem Konter, als Balde dann abgeht, also er hat natürlich drauf geguckt und ich stand dann hinter ihm und saß fast auf seinem Rücken. Also er hat einen wirklich gut trainierten Nacken und das war Wahnsinn, wie die Leute da durcheinander geflogen sind bei diesem Tor. Einfach geil, muss man ehrlich sagen.
Es ist verrückt. Also wer das alles kann und wer quasi auf dem Rücken seines ehemaligen Sechsers ausharren kann und dieses Spiel reinziehen kann, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner.
Schultermuskulatur.
Was war das für ein verrückter Spieltag? Es ist einiges passiert. Wir haben einiges auf dem Zettel. Wo möchtest du beginnen, lieber Geisier?
Ja, ich würde erstmal vielleicht Ehre wem Ehre gebührt ganz oben beginnen bei den Bayern, weil wir hatten ja letzte Woche auch noch eine Champions League Woche. Fangen wir mal mit dem Spiel bei Arsenal London an, was ich wieder vielleicht auf eine bisschen andere Art und Weise, aber wieder ein geiles Fußballspiel fand. Wir haben ja vor ein paar Wochen den Sieg der Bayern in Paris gelobt. Ich war tatsächlich beeindruckt von Arsenal, weil man sagt ja Arsenal immer so ein bisschen nach, sie haben nicht dieses Killer-Gen. Gestern haben sie gegen Chelsea in der Liga nur 1-1 in Überzahl gespielt, aber sie haben immerhin den Rückstand noch aufgeholt. Ich fand die Wucht in der zweiten Hälfte, die sie über Standards, aber auch über eine Offensivpower entwickelt haben, gegen die Bayern schon beeindruckend. Für mich der beste Mann am Platz, fast Declan Rice, Wahnsinn. Wahnsinn. Wie so ein Feldherr. Ich weiß nicht, ob es jetzt nötig war, dass Joshua Kimmich praktisch so sagt, naja, die haben ja ganz anders gespielt wie Paris, also nicht so mit dieser Klasse, sondern lange Bälle und sowas. Das hat dann manchmal was von einem schlechten Verlierer, wobei er vielleicht auch in der Emotion nach dem Spiel einfach meinte, dass es einfach nur um die andere Spielanlage geht. Was man natürlich auch sagen muss letzte Woche, und das ist auch am Wochenende nicht ruhiger geworden durch dieses Gegentor gegen St. Pauli. Ich stelle einfach mal fest, weil ich ja immer höre, dass Manuel Neuer WM spielen muss. Also er hat jetzt im vierten Spiel am Stück eigentlich 5 Fehler aneinander gereiht. Und das Erstaunliche finde ich immer, also es wird gerade schon ein bisschen lauter auch mal die Kritik, aber ich finde es erstaunlich, wenn man auch im Freundeskreis oder so mal sagt, boah, Neuer im Moment so gerade beim Rauskommen und so, aber auch nicht mehr in der Form von ja, vielleicht noch von vor 5, 6 Jahren, dann ist es fast eine Heiligenbeleidigung. Und ich finde, wenn wir darüber reden, ob du jetzt wirklich Baumann rausnimmst, um Neuer zu nehmen, dann muss man auch seine Leistung einfach beurteilen. Und die ist im Moment einfach nicht gut. Und einfach nur drauf geguckt, hat er für seine Art ziemlich viele Unsicherheiten und Fehler im Moment drin.
Ja, das stimmt. Ich habe auch ehrlicherweise nicht verstanden, warum Josua Kimmich sich dazu hat hinreißen lassen, dann doch etwas wieder von oben herab und so leicht belächelnd die Spielweise von Arsenal einzusortieren. Weil man sagen muss, man weiß ja, wie Arsenal spielt. Und man weiß auch, dass sie mit einer gewissen Wucht kommen, dass sie über die Standards kommen, dass sie eine gewisse Körperlichkeit auch haben, dass sie eben Arsenal-Dinge machen. Und das ist ja auch völlig legitim. Und unter anderem deshalb stehen sie da, wo sie stehen. Es ist halt einfach nur eine andere Spieltaktik und halt irgendwie, die Bayern haben eine andere, da geht es halt viel mehr ums Technische. Und klar, wenn du natürlich logischerweise hinten eine Wahnsinnsabwehr hast bei Arsenal und du musst Geduld haben, hast aber auch dann pfeilschnelle Spieler bei Arsenal, die gut in den Konter gehen können, dann ist es halt einfach auch, musst du dich ein bisschen drauf einstellen. Das hast du aber gesehen und das fand ich ganz interessant. Es ist halt einfach ein anderes Level streckenweise als in der Bundesliga. Es ist schon einfach von der Athletik her, von der Statik her, es ist schon ein krasser Unterschied, fand ich zumindest. Rice, hast du angesprochen, ist nicht nur auf dem Platz der Dirigent. Was mir da wieder aufgefallen ist, also du hast ja, ich meine, da spreche ich ja eigentlich fast deinen Text. Du hast ja manchmal mal so ein bisschen den Eindruck, dass sich jeder Spieler in der Bundesliga oder in der zweiten teilweise zu Interviews quält. So nach dem Motto, ach scheiße, jetzt muss ich das irgendwie auch noch machen, weil wir kriegen ja auch Kohle dafür und irgendwie ist es auch mein Job und wird von mir erwartet. Und dann hast du da auch ganz langsam trotten sie dahin und so. Ein Rice stellt sich da völlig professionell hin, mit einem Lächeln im Gesicht. Gut, du hast auch gerade die Bayern bezwungen, fair. Aber trotzdem die ganze Ansprache, dieses Freundliche, das Zugewandte, da kam auch mal die ein oder andere Frage, wo ich dachte, boah, okay, mal gucken, was er jetzt dazu sagt, aber er lächelt das weg und er ist nett und er ist freundlich. Das macht dann halt einfach am Ende auch ein bisschen Champions League aus, wie ich finde.
Ja und nein, die Pressebestimmungen sind teilweise noch restriktiver in England als in Deutschland. Also wenn du in Deutschland auch mal mit einem Pressesprecher sprichst und sagst, gib mir doch mal den oder sowas oder vielleicht auch in der Trainingswoche, das ist in England zum Beispiel viel hermetischer abgeriegelt. Aber ich bin in dem Punkt bei dir, die begreifen das schon als Teil ihres Jobs insgesamt. Jetzt muss man aber Kimmich auch mal positiv erwähnen, der stellt sich eigentlich immer, also als Nationalmannschaftskapitän, auch bei den Bayern, auch nach Niederlagen, so, über Inhalt. Wie gesagt, für mich hörte es sich im ersten Moment so ein bisschen an, als wenn er sagen will, die haben nur die Bälle nach vorne gebolzt und wir haben nicht dagegen halten können. Das stimmt ja einfach nicht. Arsenal wie eine richtige Top-Mannschaft, diesen Druck auch sukzessive in Halbzeit 2 erhöht hat und ich finde, verdient gewonnen in einem Spiel auf allerhöchstem Niveau, was ja gar nicht schlimm ist für die Bayern, weil die Bayern in den bisherigen 3 Monaten der Saison eigentlich die Benchmark gesetzt haben und jetzt haben sie vielleicht einen Gegner, der noch einen Tick besser ist und es bleibt ja dabei, entscheidend ist deine Form im März, April. Aber Reis, bin ich bei dir. Ja, das war einfach so. Man hatte das Gefühl, der hat einfach Bock, auch über Fußball zu reden. Ich fand seine Reaktion auch cool, als der Kollege von The Zone war es, glaube ich, ihn angesprochen hat, dass Michael Ballack als Experte etwas über ihn gesagt hat.
Ja, genau.
Und wie er dann so sagt, ja. Boah, Ballack, Legend. Also einfach wie er so als Spieler, weil Ballack hat ja für Chelsea gespielt, für Deutschland, den fußballerischen Erzrivalen, und er lobt ihn einfach und sagt, das war so ein angenehmer Moment, und ich glaube, sowas meinst du ja auch. Rice ist ja ein sehr reflektierter Typ. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Er hat ja seine Jugendliebe geheiratet und da gab es ja mal in England so eine Diskussion über seine Ehefrau. Sie irgendwie, ich weiß es nicht, ich kenne den Hintergrund nicht, aber es gab Leute, die sich gemüßigt gefühlt zu haben, meinten, er müsste doch eine attraktivere Ehefrau haben. Das muss man sich mal vorstellen. Gab es eine Diskussion in den Medien. Wahnsinn. Und dann hat er ein Bild von ihr gepostet, das noch nicht mal besonders vorteilhaft war und hat gesagt, das ist genau die Frau, die ich liebe und mit der ich zusammenleben möchte. Also ich finde das schon, mag den als Spieler, aber ich finde den auch einen sehr, sehr coolen Typen am Mikrofon und so wie er mit welcher Einstellung er durchs Leben geht.
Eine Portion Demut eben, eine Portion Unaufgeregtheit, eine Portion Bodenständigkeit. Das ist ja das, was man sich so das ein oder andere Mal auch wünscht beim Fußballspieler. Das bringt er mit. Wir gucken
mal, was ich nur gerade beim Spiel, um nochmal auf das Spiel vom Samstag mit reinzunehmen, der FC St. Pauli hat es wirklich hervorragend gemacht, wie sie defensiv gegen die Bayern da über fast 90 Minuten gestanden sind. Die Bayern haben sich enorm schwer getan. Ändert nichts daran, dass St. Pauli jetzt 9 Niederlagen am Stück hat. Was ich dann aber trotzdem immer so ein bisschen auf diesem Niveau bemerkenswert finde, also die Bayern sind ja, glaube ich, mit 16 Siegen aus 16 Spielen einfach dahergefegt, ne? Mhm. Und dann hast du irgendwann mal ein Unentschieden bei Union Berlin, das war, glaube ich, nach dieser Paris-Gala, dann verlierst du gegen Arsenal und dann tust du dich plötzlich auch mal in einem Spiel gegen St. Pauli schwer, was ja nichts mit dem Ausgang der deutschen Meisterschaft zu tun hat, weil die Bayern ja da schon wieder eigentlich schon noch im Fernglas zu erkennen sind, aber es ist dann ganz oft so im Fußball, wenn du dann einmal ein Ergebnis hast, das eben nicht so ist wie all die anderen, dann kommen vielleicht auch mal Mechanismen so ein kleines bisschen ins Knirschen und auf der anderen Seite traut sich dann vielleicht auch ein Gegner mal wieder was mehr. St. Pauli hat von diesem frühen Führungstor profitiert, aber es war jetzt nicht so, dass die hingefahren sind und sind in Ehrfurcht erstarrt vor einer der drei besten Mannschaften Europas. Das fand ich schon bemerkenswert am Auftritt von Braun-Weiß am Wochenende.
Gut, ich glaube aber, das siehst du ja eigentlich immer wieder gegen die Bayern. Da wachsen viele Mannschaften über sich hinaus. Und ich glaube, du hast ja gar keine andere Chance, als dagegen zu halten von Anfang an, weil sonst gehst du komplett unter. Dann fängst du dir einfach mal 5, 6 Stück. Und dementsprechend musst du natürlich da auch eine andere Ansprache haben, auch in der Kabine und dann auf dem Platz. Das dann auch rüberbringen.
Aber sei ehrlich, Mike, wenn du in den ersten Wochen nach München gefahren bist, dann hast du ja eigentlich nur gedacht, okay, wenn wir weniger als 6 kriegen, dann ist noch alles okay. Deshalb fand ich trotzdem, man kann das ja sagen, wir parken einen Bus, aber wie sie es mit der Überzeugung gespielt haben, das hat mir dann schon imponiert.
Ja, absolut. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Aber was auch ein Phänomen ist, was auch dazu gehört, ist, du schießt 1 gegen die Bayern und erst dann hast du das Gefühl, sie werden wach. Also es ist irgendwie, das zieht sich ja fast durch. So und nach dem Motto so, warte mal, die spielen ja Fußball, die haben ein Tor geschossen, warte mal, da müssen wir jetzt wirklich mal in den Fußballmodus umschalten und nicht in den Wohlfühlmodus mehr bleiben. Das ist auffällig.
Aber gegen Freiburg war es ja zum Beispiel so, dass du das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt die neue Challenge. Die Bayern gehen absichtlich mit 2 Toren in Rückstand und dann überrollen sie einfach mal. Und da haben sie sich jetzt am Samstag schon deutlich schwerer getan. Also ich glaube, das war jetzt schon in dem Spiel ein kleiner Unterschied. Und auch wenn du den Jubel hinten raus gesehen hast, könntest du ja auch sagen, ja gut, dann spielen wir halt einfach unentschieden gegen St. Pauli. Aber sie wollten dieses Spiel dann unbedingt auch drehen, um nicht irgendwie in so eine Diskussion reinzukommen. Oh, jetzt haben wir in Arsenal verloren und gegen St. Pauli nicht gewonnen. Deshalb dieser späte Sieg, der aber ja in der Bundesliga haben sie sich lange nicht so schwer getan. Vielleicht Ausnahme Union.
Ich glaube, es ist einfach ein mieser Trick. Ich glaube, die wissen halt alle beim FC Bayern, dass sie übermächtig sind und sagen so, komm, wisst ihr was, lass doch einfach mal 1-0, 2-0 passieren, damit das hier nicht so langweilig wird.
Challenge, ne?
Und dann fangen wir an, Fußball zu spielen. Einfach damit die Bundesliga so ein bisschen bunter wird und das alles ein bisschen mehr Spannung erzeugt. Das ist wirklich Wahnsinn. Lass uns auf das Topspiel gucken, nämlich Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. War ein Spiel, muss man sich mal reinziehen, wo 2 Kopfballabschlüsse alles entschieden haben. Und ich fand's am Ende ein richtig geiles Spiel. Ich bin ganz offen, ich bin nicht immer so wirklich Leverkusen-Fan. Ich werde immer mehr und mehr BVB-Fan. Und es ist ja dieses Interview, das ich zitiert habe, OMR-Podcast mit Uli Hoeneß, ist ja überall inzwischen diskutiert worden und in Einzelstücke zerlegt worden. Er hat sich ja auch in diesem Interview zum BVB geäußert und das ist irgendwie augenscheinlich die einzige Mannschaft, die er wirklich ernst nimmt. Da kommt er wahrscheinlich vom Finanziellen, aber sicher einfach auch ganz klar vom Fußballerischen und hat dann auch nochmal Niko Kovac über den grünen Klee gelobt, der überall inzwischen sehr, sehr gelobt wird, auch im Doppelpass. Egal, was du dir anguckst, Niko Kovac ist wieder in aller Munde. Und wenn man sich so anguckt, woher er kommt, den BVB, den taumelnden BVB übernommen, in die Champions League geführt und jetzt ist er schwuppdiwupp auf Platz 3. Also es ist tatsächlich so, dass er es nicht nur drauf hat, sondern dass man dann auch in so einem Spiel beweisen muss und es auch bewiesen hat, dass er und seine Mannschaft das drauf haben. Wie siehst du es?
Ja, vor allen Dingen, also erstens mal, wo er herkommt. Er war zuletzt in Anführungszeichen gescheitert in Wolfsburg. Da kommst du ja nicht unbedingt auf die Idee, dass du dann einen Job in Dortmund bekommst. Aber bemerkenswerter finde ich, dass er ja eigentlich in den letzten Wochen so leicht in die Kritik geraten ist nach den beiden Unentschieden gegen den HSV und gegen Stuttgart, dass es nach vorne keine Weiterentwicklung geben würde. Und man darf ja schon am Ende dieser Woche festhalten, also du schlägst Villarreal zu Hause, die sind immerhin Dritter in Spanien mit 4-0. War übrigens eine sehr gute Champions-League-Woche für die Bundesliga. Unbedingt, bin ja auch jemand, der gern mal die Qualität in Frage stellt in der Bundesliga. Da muss man das auch mal loben. Genauso wie den Sieg von Leverkusen, auch wenn das bei City eine B11 war und Pep Guardiola mal wieder in seiner eigenen Gedankenwelt und in einer gewissen Arroganz auch versunken ist. War das trotzdem ein Statement. Ja, er versucht ja dann immer so ein paar Überthemen zu setzen, ne? Also ich glaube, es reicht ihm nicht, dass alle sagen, er ist der beste Trainer der Welt. Und die Liste seiner Fehlentscheidungen in großen Spielen, gerade in der Champions League, die ist ja fast schon legendär. Das kann man jetzt aber noch korrigieren, das Ganze natürlich.
Er ist so ein bisschen der Trainer eigentlich, was ich so auf der Podcast-Seite bin. Also Fehlerliste lang, aber trotzdem erfolgreich. Also,
okay, der Punkt geht an dich, geil. Der Pep Gleis aus Dänemark, Wahnsinn.
So, bitte.
Ja, genau. Oder wie damals Solbakken, der ja auch mal beim FC war, der immer gesagt hat, er macht nur raumorientierte...
Wahnsinn.
Genau, aber hat sich ja trotzdem jetzt zum Beispiel auch in der Vergangenheit mit Norwegen und sowas hat er sich ja schon dafür absolut rehabilitiert. Kommen wir wieder dazu, was ich sagen wollte. Also ja, ein Spiel, nee, alles gut, lieber Pep, wenn du was zu sagen hast im Fußball. Ich stelle dir gerade auch meine Salzstreuer rum auf den Tisch.
Gut, Nico, dann warte.
Ja. Also beide haben in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Das war auch ein gutes Spiel, Leverkusen gegen Dortmund, bin ich bei dir. Und ich finde schon, dass der BVB von Beginn an, und das hat man oft in solchen Spielen früher, das ist immer ein spektakuläres Spiel, Leverkusen-Dortmund, da fallen immer viele Tore. Ich finde, die Kontrolle hatte schon Dortmund über dieses Spiel, haben dann hinten raus auch diese Angriffsphase von Leverkusen nochmal überstanden. Also das war schon bemerkenswert und auch der Umgang von Kovac mit Guirassy hatte ihn abgeklatscht und so. Er gibt ja auch selber zu, Kovac als junger Trainer hätte da vielleicht anders reagiert. Ich finde, er macht schon ziemlich souverän. Und am Ende musst du sagen, wenn er jetzt das Pokalspiel gegen Leverkusen gewinnt, finde ich, ist Dortmund mit allen Zielen im Reinen. Du kannst dich direkt sogar fürs Achtelfinale der Champions League qualifizieren. Du bist in der Liga auf einem Champions League Platz. Wärst dann im Pokal weiter dabei. Also an Niko Kovacs Arbeit gibt es meiner Meinung nach wenig auszusetzen.
Das stimmt, auszusetzen, finde ich, gibt es schon was bei Guirassy. Du hast ihn gerade eben angesprochen. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn man weg will, dann geht man halt einfach weg. Ich weiß nicht, was dieses dievenhafte, blöde Getue dann immer soll.
Was und meinst du mit weggehen?
Ja, tatsächlich gab es auch immer wieder Gerüchte jetzt in der letzten Zeit, dass er weg will. Dass er auch Angebote hat, natürlich auch aus einem finanzkräftigen ausländischen Bereich, um das mal so zu sagen. Das ist wohl etwas, was ihm sehr durch den Kopf geht und augenscheinlich ist es so, dass er damit einfach schon mehr in Berührung gekommen ist, als man so denkt. Und viele in dem Umfeld zumindest des BVB sagen, da komme ich auch gleich nochmal Umfeld des BVB auch nochmal zu einem anderen Punkt, dass er gedanklich eigentlich schon weg ist und dass er sich deshalb auch so verhält, wie er sich verhält. Also sprich abklatschen und so weiter. Er ist jetzt zweimal ausgewechselt worden. Niko Kovac sagt, es ist mein Stürmer, er stellt sich hinter ihn, das muss er natürlich auch tun. Aber die Frage ist das alles so geil, was er macht? Es gab auch gestern im Doppelpass eine Andeutung, dass in der Kabine er auch nicht mehr derjenige ist, der unbedingt das Lieblingskind ist der anderen Spieler, weil er eben schon gedanklich weg ist und dann irgendwelche Sperenzien treibt. Ist das etwas, was du unterschreiben kannst oder hast du davon noch gar nichts gehört?
Ja, gehört hat man sowas schon auch mal, aber das ist ja ein ganz schmaler Grat. Auf der einen Seite kannst du sagen, wenn der Guirassy jetzt in jedem Spiel trifft und wie selbstverständlich melden sich Manchester United und Barcelona und denken über ihn nach, dann finde ich es auch legitim, wenn du als Spieler darüber nachdenkst. Weil wenn du jetzt guckst, der BVB ist sicherlich ein, ja, schon ein Top 10, Top 12 Club in in Europa. Das zeigt ja auch, weil sie sich immer wieder fürs Viertelfinale qualifizieren. Da gibt's ja nicht mehr so viel, wo du hin möchtest. Gut, Manchester United ist im Moment eigentlich deutlich hinter dem BVB, hat aber natürlich immer noch eine gewisse Strahlkraft.
Glanz,
und, genau, du kämst in einen Verein, der jetzt eher am Boden liegt und du könntest vielleicht bei einer Entwicklung mithelfen. Barcelona gehört sicherlich trotz all dieser dubiosen Finanzgebaren, die mich persönlich echt langsam anwidern. Ich habe diesen Verein früher richtig geil gefunden. Trotzdem noch eine große Hausnummer. Dann würden alle Mitspieler sagen, hey, das ist doch verständlich, dass der darüber nachdenkt. Jetzt hast du halt das Problem, er ist nicht in der Form der letzten 2-3 Jahre. Das merkt man an seiner Körpersprache, auch wie er hadert. Und da denkst du natürlich irgendwann noch als Mitspieler, hey, jetzt mach mal wieder dein Kerngeschäft, bevor du hier solche Träume hast. Ne? Ich glaube, man muss da schon sagen, er ist ein außergewöhnlicher Torjäger. Das ist eh eine eigene Spezies. Und wenn die ausgewechselt werden, zum Beispiel, dann sind die halt stinksauer, weil sie ihre Bilanz nicht verbessern können. Und dann läuft der auch so runter. Also Körpersprache sicherlich nicht vorbildlich, aber ich finde, da müssen wir jetzt auch kein großes Drama drum machen. Wichtiger wäre für ihn, hatte ja auch ein paar kleinere Wehwehchen, dass er mal wieder in dieser Selbstverständlichkeitsform ist. Das muss ja nicht unbedingt sein wie in Stuttgart, wo er damals theoretisch um Parkplatz einen Ball schießen konnte, der wäre ins Tor gegangen. Er tut sich halt einfach im Moment ein bisschen schwieriger. Das macht aber nichts an seiner grundsätzlichen Klasse.
Was ist dran an den Gerüchten von Sebastian Kehl und Wolfsburg?
Da frage ich mich ganz ehrlich, warum sollte Sebastian Kehl jetzt nach Wolfsburg gehen? Also klar ist, er hat damals den Posten nicht bekommen, den Lars Ricken jetzt hat.
Das genau.
Macht sicher was, aber ich finde schon, dass sich das Standing von Kehl in den letzten Monaten auch wieder deutlich verbessert hat. Er hat eigentlich, finde ich, eine gute Personalpolitik gemacht. Man hat auch das Gefühl, er hat sich jetzt damit erstmal arrangiert, dass er irgendwann auch in die erste Reihe möchte, das glaube ich schon. Aber wenn wir mal ehrlich sind, welche Attraktivität hat gerade der VfL Wolfsburg? Da könntest du natürlich auch sagen, da ist Geld vorhanden und der Verein ist relativ weit unten, da könnte man eine Entwicklung einleiten. Aber es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Wolfsburg steht im Moment für mich halt eben noch nicht für das, was im Fußball sicherlich auch ein Vize-Weltmeister und ein Double-Kapitän und ein Champions-League-Finalisten wie Sebastian Kehl reizt. Du willst ja schon damit auch Menschen bewegen. Und in Wolfsburg, ja, da ist das Stadion halb leer, da hörst du, okay, das war ungünstig für die Schichtarbeiter, akzeptiere ich ja auch alles. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das jetzt Fußball, wo du sagst, boah, wie hat denn am Wochenende Wolfsburg gespielt? Oh, das macht mich aber jetzt wirklich kribbelig. Und wenn du sowas, ja, nein, du weißt doch, was ich meine. Wenn du so ein Spiel hast wie gestern vom HSV gegen den VfB, zwei große Traditionsvereine, da fällt so ein Tor. Selbst wenn du kein HSV-Fan bist, das interessiert dich ja irgendwie. Und ja, Wolfsburg, ist das jetzt so eine große Herausforderung? Die haben gestern ordentlich übrigens gespielt in Frankfurt, nicht falsch verstehen. Und die haben auch mal dafür gestanden, als sie damals Meister geworden sind oder mit De Bruyne in der Champions League Real weggeschossen haben. Da haben sich die Leute, glaube ich, auch mal dafür interessiert. Aber dass Wolfsburg in der momentanen Verfassung, weiß ich jetzt nicht, obwohl Schicker hat sich ja auch gelegt. Gut, der kommt aus Hoffenheim, da haben wir eine ähnliche Gemengenlage, aber die spielen besser Fußball. Also, konkret, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Sebastian Kehl da hingeht.
Fand ich übrigens eine sehr interessante Geschichte, dass sich Schicker gestern auch im Doppelpass gestellt hat und ganz klar gesagt hat, ja, hat sich mit Wolfsburg beschäftigt, hat dann aber dann doch nochmal mit Dietmar Hopp gesprochen. Man hat ihm doch nochmal eine Perspektive gegeben und nun bleibt er in Hoffenheim. Fand ich cool, also fand ich auch einen guten Move. Es gab da auch nochmal die eine oder andere Detailfrage auch zu Rogan, also sprich Wittmann, dem Spielerberater, der Stadionverbot bekommen hat, der sich dann wieder über die Klage da reingezeckt hat.
Genau, der darf ja einfach Leute beleidigen und dann sagt Dietmar Hopp trotzdem, du kommst ins Stadion. Also Hoffenheim ist einfach boden- und bewusstlos. Also ich trenne das eine Mal. Ich finde, die spielen echt einen guten Fußball. Die werden wirklich nächstes Jahr in Europa sein. Ich glaube auch, dass Ilzer und Schicker einen guten Job machen. Aber was da in Hoffenheim passiert, das hat nichts mehr mit Anstand zu tun. Das ist einfach widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn es nicht so wenig Menschen interessieren würde, würde man wahrscheinlich sogar viel mehr darüber reden. Also wie Roger Wittmann sich da aufführen darf und wird dann praktisch auch noch gestützt von Dietmar Hopp, das ist für mich sehr, wie soll ich sagen, bemerkenswert, auf eine negative Art und Weise.
Das ist übrigens interessant. Zitat Uli Hoeneß in jenem Podcast eben, und er ist gerade relativ am Ende, ich kann Menschenhandel nicht ab. Ich lasse das einfach mal so stehen. an dieser Stelle. Das fand ich einen sehr, sehr zentralen Satz eigentlich. Dieser Satz ist übrigens nirgendwo zitiert worden, in keinem Medium der Welt. Und deshalb tun wir es hier in diesem Fußball-Podcast ein einziges Mal. Gut, lassen wir uns das auf der Zunge nochmal zergehen und gehen.
Übrigens, weil wir gerade, ich möchte einen Satz noch sagen, weil wir gerade über Leverkusen-Dortmund gesprochen haben, wir sind ja eigentlich schon am Ende. Bemerkenswert finde ich, was Jonas Hofmann bei Leverkusen in den letzten Wochen so spielt. Der war ja völlig auf dem Abstiegsgleis.
Komplett,
also der war ja in der Rückrunde der Meistersaison der Absteiger, dann unter Alonso gar keine Chance mehr. Der war jetzt nicht mehr gemeldet für die Champions League. Und wie er sich da zurückgekämpft hat und jetzt zumindest in den nationalen Wettbewerben wieder eine wichtige Rolle spielt, darf man ja auch mal sagen, das ist schon, ja, also zumindest für mich ein kleines Ausrufezeichen wert.
Das ist in jedem Fall so. Wollen wir ganz kurz wegen Hoffenheim 3-0 gegen Augsburg nochmal darüber reden. Geburtstag Sandro Wagner und wie es da jetzt so langsam dahin geht in Augsburg. Es ist ja wirklich, er hat sich auch nochmal feiern lassen in Hoffenheim, hat nochmal alle abgeklatscht in Hoffenheim, seiner alten Heimat, und kriegt dann einfach mal 3-0 komplett aufs Näschen. Also das war schon ein Statement von Hoffenheim, fand ich. Die haben sehr, sehr gut gespielt. Sie spielen einfach, du hast es gerade eben angesprochen, sehr guten Fußball. Das ist so, da ist jetzt das System Ilza am Laufen im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei Sandro Wagner ist es so, dass er dann doch wahrscheinlich die erste Profistation bald hinter sich hat. Wie siehst du es?
Ich hätte alles unterschrieben, bis auf deinen letzten Satz. Also ich glaube, man will beim FC Augsburg auf Gedeih und Verderb mit Sandro Wagner weitermachen, weil man sich auch nicht eingestehen möchte, dass es ein Fehler war. Das kann man ja jetzt auch noch gar nicht sagen. Nur klar ist auch, also du hast eine Mannschaft, die sich eigentlich in den letzten 14 Jahren eigentlich immer mehr oder weniger souverän die Klasse gehalten hat und in dieser Zeit auch sukzessive Qualität aufgebaut hat. Ich finde Augsburg auch nicht schick und ich finde es auch nicht sexy. Wir haben immer gesagt, das ist wie ein Zahnarztbesuch. Deshalb kann ich auch...
Wenn wir über Sandro Wagner reden, ist das ein sehr schön, sehr schöner Satz. Ja, gut.
Ja, also wir deshalb kann ich den Ansatz in Augsburg schon verstehen, dass man sagt, wir wollen hier was ändern, wir wollen ein bisschen attraktiver werden und sowas. Aber es kann nicht der Anspruch sein, dass sie nachher vielleicht 15. werden und dann sagen, oh, es hat doch mit Sandro Wagner alles toll geklappt. Und man hatte ja gesagt, wir wollen uns entwickeln, Torup ist zu langweilig und sowas. Das ist schon eine gute Mannschaft von der Qualität der einzelnen Spieler, die da steht.
Das ne? ist so, ja.
Das ist so, und dass das alles ein bisschen dauert, das ist auch alles okay, aber ich meine, 8. Niederlage im 12. Spiel, das darf man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann gibt es ja zwei Sätze, der Kicker hat das nochmal rausgearbeitet, die er eigentlich mittlerweile nach jedem Spiel fast bringt. Wir haben uns viel vorgenommen, wir sind natürlich enttäuscht. Und du kannst jetzt mal dir die drei Siege, die Augsburg eingefahren hat, gucken. Das erste Spiel in Freiburg war mega Mehl. Gegen Wolfsburg war es eine gute Leistung, als sie unter Druck standen. Und gegen den HSV war es in der ersten Hälfte auch eine gute Leistung und ein verdienter Sieg. Aber aus diesen Siegen ist ja dann nie etwas gekommen, dass du sagst, okay, sie haben einmal nach dem Wolfsburg-Sieg einen Punkt in Köln geholt, das war auch in Ordnung, aber dass du jetzt sagst, das geht in eine gewisse Richtung, ne? Und du hast auch an ihm selber, finde ich, gemerkt, an Sandro Wagner, dass dieses Joviale, ich komme vielleicht jetzt gut damit an, wenn ich mich mit irgendwelchen Zitaten oder Sprüchen vor meine Mannschaft stelle, das war jetzt in der Hoffenheim das erste Mal ein bisschen anders. Also wenn du mal genau drauf geguckt hast,
ja,
klang anders. Der war schon so schon angepisst von seiner Mannschaft und hat die so ein bisschen mit in die Verantwortung genommen, weil bei allem, ich habe ihn hier hart kritisiert und auch im Doppelpass und der Glanzparade für das, was er neben dem Platz macht. Aber ich habe nie bestritten, dass das ein exzellenter Fußballfachmann ist und dass du sicher einem jungen Trainer auch ein Stück weit Zeit geben musst. Aber ich habe das Gefühl, er hat jetzt mal realisiert, in was für einer Lage er da eigentlich ist. Ne? Also Augsburg darf mit diesem Kader eigentlich nicht absteigen. Es ist totaler Abstiegskampf und dazu spielen sie auch noch schlechten Fußball. Und übrigens auch nur mal kurz an die Adresse von Dennis Undav, der ja diese Woche mit den Kritikern abgerechnet hat, die Sandro Wagner kritisieren. Also ich bin jetzt nicht so vermessen zu glauben, dass Dennis Undav unseren Podcast hört oder uns damit meint. Nur das Argument, wir fordern immer Typen, gerade wir Journalisten, und wenn dann einer ein Typ ist, dann kritisieren wir ihn, das greift hier einfach nicht. Mir ist das scheißegal, Sandro Wagner war als Spieler auch, hatte der eine gewisse arrogante Attitüde. Und wenn du den da früher beobachtet hast, der hat mit allem am Platz gearbeitet, das hat immer wehgetan, aber der hat auch teilweise selbst einer aufs Maul bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und der ist aufgestanden und hat keinen Schauspieler gemacht. Deshalb mochte ich den als Spieler immer. Aber es ist ein Unterschied, ob du meiner Meinung nach polarisierst, indem du vielleicht dich nicht so verhältst, wie alle sagen, oder ob du nach schlechten Leistungen irgendwie Sprüche von dir lässt, wo du das Gefühl hast, hat der das jetzt irgendwie in einem Seminar für Führungskräfte mitgenommen, wo ich gar nicht verstehe, das hat er doch gar nicht nötig, der ist doch intelligent genug. Also das nur noch mal zur Einordnung. Mir hat das nicht gefallen. Und was man klar festhalten darf, ist, dass das, was sie spielen, das gefällt sicher auch Sandro Wagner selber nicht, hundertprozentig.
Ich zitiere Manuel Gräfe: Wenn du per VAR nicht mehr sehen kannst, ob es abseits war oder nicht, dann ist es alles obsolet. Wenn du das danach nicht mehr bestimmen kannst, dann lassen wir es einfach. Dann brauchen wir eine andere Regelung, dann brauchen wir ein anderes System. Es war der Aufreger eigentlich des Spieltages, und da ging es natürlich auch um was, auch für Leipzig, wenn man sich die Tabellensituation ankommt. Dortmund ist jetzt vorbeigezogen. Gladbach hätte es auch ganz gut getan, da zumindest mal jetzt diesen Sieg einzufahren, und ist es nicht draus geworden, und wir sind wieder bei der VAR-Diskussion, wir sind bei einer völlig bodenlos bewusstlosen, wie du sagen würdest, Entscheidung, wo man sich dann fragen muss, warum spielt man da in diesem Spiel überhaupt noch Fußball? Was war da los?
Mal, da sind wir heute jetzt das erste Mal anderer Meinung. Also ich bin insofern bei dir, dass ich diese Szene, diesen Strich, der da gezogen wird, ich kann das nicht erkennen, dass das abseits ist. Also da bin ich bei dir. Für mich war das, also ich sehe es einfach nicht. Und deshalb wäre dieses Gladbacher Tor regulär gewesen.
Richtig.
So, David Raum, der sagt, ich habe ihn geschickt ins Abseits laufen lassen. Da konnte er aber sogar mit dem Augenzwinkern noch, wenn man nicht unbedingt Gladbach-Fan ist, drüber gucken. Also für mich wäre das ein Tor gewesen. Aber, also Manuel Gräfe, das sage ich jetzt auch mal ganz klar, ich fand den Achiri früher super. Dem würde ich wirklich mal empfehlen, einfach mal ruhig zu sein. Also dieses permanente, selbstgerechte Abrechnung mit allem und jedem, weil der DFB ihn nicht weiter beschäftigt hat. Ich kann es irgendwann auch nicht mehr hören, sage ich ganz klar. Also Mike, wir waren uns ja eigentlich einig, auch du, auch alle Experten. Man kann zum VAR stehen, wie man will. Aber wenn es ein technisches Hilfsmittel gibt, das dir zeigt, ob der Ball im Tor ist oder nicht und ob es abseits ist oder nicht, dann würde ich das immer nehmen. Und ich sage das nochmal. Ich bin zu 1000% der Meinung von Joshua Kimmich, der auch gesagt hat, wenn ich jetzt immer höre Toleranzbereich, ja oder nein, wo ist denn der, wo endet denn der Toleranzbereich? Also bis 5 Zentimeter ist es dann kein Abseits, und wenn du aber 5,1 Zentimeter bist, dann ist es Abseits, dann würde man ja mit Berechtigung sagen, ja, also wegen diesem einen Millimeter, was regen wir uns denn da drüber auf? Also entweder wir haben eine klare Regelung, Abseits ist Abseits. Früher hattest du diese Regel, als es das noch nicht gab, im Zweifel für den Angeklagten.
Genau.
Oder wir haben keine automatische. Aber zwei Punkte, damit kannst du dann vielleicht wieder was anfangen. Erstens mal, was heißt eigentlich halbautomatisch? Das habe ich bis heute nicht ganz kapiert, diese halbautomatische Abseitserkennung. Wenn das System nicht ausgereift ist, dann bin ich bei dir, dann kannst du es eigentlich nicht einsetzen. Und das Zweite ist, bleibt halt die ewige Frage, welchen Moment der Ballabgabe nimmst du überhaupt? Nimmst du das, wo der Ball noch am Fuß des abspielenden Spielers ist? Nimmst du den Mittelwert, wenn er den Ball praktisch in der Führungsbewegung hat? Oder nimmst du, als der Ball abgeschlossen wird? Das ist ja immer die große Frage. Aber da stelle ich dir umgekehrt dann eine. Wenn du jetzt sagst, wir verzichten auf den VAR, hast du ja trotzdem die Diskussion, war der gleiche Höhe oder nicht? Und all die, die jetzt sagen, naja, damit müssen wir dann leben, das ist ein menschlicher Fehler, da können wir drüber diskutieren. Das sind die, die am größten schreien, was war denn das für ein scheiß Schiri? Also da bin ich schon wirklich sehr gespalten und würde sagen, wenn wir das Hilfsmittel haben und dem Vertrauen, dann müssen wir es auch einsetzen.
Ich bin jetzt in allen Punkten bei dir. In einem Punkt aber nicht. Und da sage ich halt irgendwie, also Gräfe hin, also ich bin auch da bei dir, schwierig, was da kommunikativ manchmal läuft. Aber richtig ist doch, wenn ich das auf den Fernsehbildern nicht erkennen kann, dann ist es kein Abseits. Und es war auch kein Abseits zu erkennen. Dann musst du dieses Tor doch geben. Also ich verstehe nicht, wir diese ganze Diskussion VAR, das ist ja unser Lieblingsthema, da können wir ja 3 eigene Podcasts inzwischen von machen. Nur die Frage ist doch, wenn da kein Abseits ist, dann ist da kein Abseits. Ich verstehe nicht, warum dieses Tor nicht gegeben wurde. Ich verstehe nicht, wenn der Schiedsrichter sich das nochmal anguckt und er sieht, es ist kein Abseits und es ist auch klar kein Abseits zu sehen, musst du dieses Tor geben. Es gibt doch da keine zwei Meinungen.
Nee, ich glaube, also ich würde mir was anderes wünschen. Angeblich ist ja dieses Bild, was wir da gesehen haben, das ist ja konkurrent fast zu diesem von Union gegen Bayern vor 3 Wochen. Mhm. Angeblich erkennt bei diesem Bild, dieses halbautomatische Abseitserkennungsdienst, erkennt irgendwie Abseits. Ich bin aber bei dir. Ich sehe es nicht in diesem Bild, weil für mich ist in diesem Bild das maximal gleiche Höhe. Jetzt weiß ich nicht, ob die, das ist ja auch immer eine Frage, weißt du noch früher, als sie diese kalibrierte Linie angelegt haben, da ging es ja um die Perspektive der Kameras auch oft, ist die ein bisschen verzerrt. Das weiß ich nicht. Ich würde gerne mal eine Erklärung haben, warum diese Szene, also die sagen, das ist abseits, das hat das bei uns erkannt. Du siehst das Bild und denkst, also wenn ich jetzt keinen Knick in der Optik habe oder eine stärkere Brille brauche, dann ist das doch gleiche Höhe. Das würde ich gerne mal erklärt bekommen, ob das was mit der Perspektive zu tun hat oder wo jetzt genau der Moment ist oder das Körperteil, das vor ist. Das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, da bin ich bei dir.
Ja gut, okay, aber wer ist denn der Souverän? Ist es am Ende, entscheidet der VAR oder entscheidet der Schiedsrichter?
Bei Abseits ist es in dem Falle der VAR beziehungsweise die Technik. Nur der Schiedsrichter würde jetzt wieder ins Spiel kommen. Wenn du zum Beispiel diese Dinge hast, war es eine bewusste Klärungsaktion, so, also wo du bewerten musst. Aber darum ging es ja jetzt bei dem Spiel Gladbach gegen Leipzig gar nicht, sondern da ging es ja einfach nur, wo ist die Linie und wann wird sie gezogen?
Also ganz ehrlich, Halbautomatik kenne ich mich aus. Da nimmst du dir einfach so eine halbautomatische Wumme, drückst ab und ballerst den VAR um. Es ist ganz einfach. So einfach.
Boah, hey, jetzt hör mal bitte auf hier. So.
Nein, ich meine den VAR, also diese
Kameratechnik. Ach so, du meinst die Kameras, ja, okay, also damit wir das nochmal, ne?
Ja. Alles gut.
Alles gut, da kann ich ja wieder durchatmen.
Durchaus.
Ich glaube übrigens in den Regionen, wo wir gerade über Leipzig gesprochen haben, das hätte sich sicher auch Eintracht Frankfurt gewünscht, müssen wir auch mal ganz kurz innehalten. Das ist, glaube ich, nach all dem Lob, was wir ja auch im Podcast für Markus Krösche und die Eintracht hatten, eine schwierige Saison. Das war gestern wieder eine Zangengeburt gegen Wolfsburg mit einem zumindestens hinten raus glücklichen Ende. Gegen Bergamo waren es grauenhafte 3 Minuten, also Champions League. Ich glaube, da kannst du, wie bei Stuttgart letztes Jahr, einen Haken dahinter machen. Da wird es nicht weitergehen. Man sieht dann doch, und wir hatten die Diskussion auf der einen Seite, Markus Krösche, der unfassbare Transferschätze hebt, aber wenn du jedes Jahr immer wieder deine besten Spieler verlierst und jetzt hast du mit Burkhardt, der ja eigentlich zündet, auch einen anderen Spielertypen und hast dann teilweise auch keine Selbstverständlichkeiten mehr in den Abläufen, weil auch vielleicht Leistungsträger in der Abwehr wie Theat und Koch nicht auf dem Niveau des letzten Jahres spielen, dann wird's irgendwann mit dieser Taktung, die du hast, auch eng. Wirkt alles im Moment, ist von der Leichtigkeit, 5-1 gegen Galatasaray und sowas, ist eigentlich wenig zu sehen im Moment bei der Eintracht. Ja,
das gehe ich mit. Ich finde auch, Dino Topmöller ist deutlich angespannter, als man ihn in den letzten Monaten so gesehen hat. Also augenscheinlich ist es so, dass es insgesamt, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt, so wie du es gerade eben auch schon angetuscht hast, deutlich angespannter. Ich habe in Köln Markus Krösche kurz gesehen, wirkte sehr gelöst, hat alle begrüßt, war wirklich in vielen Gesprächen auch drin. Das ist ja jemand, der einfach auch gut connected ist.
Aber wer sollte nicht gelöst sein, wenn du auf ihn zukommst? Also ich bitte dich.
Das ist in der Tat so. Das ist ja absolut. Wir haben uns umarmt und gesagt, hey, das ist ja super, dass wir uns endlich wieder sehen und wie geht's? Und ja, so sagt er, ja, ich habe ein bisschen Probleme, muss ein paar Leute wieder einkaufen. Dann läuft es auch schon wieder. Und hast du einen Überblick über den Markt? Ich habe gesagt, naja, im Moment bin ich eher Fan, bin da nicht so drin. Nein, aber weißt du, was ich sagen will? Es ist irgendwie so, du hast das Gefühl, Eintracht Frankfurt hat nicht mehr die Souveränität, gibt es auch noch andere Mannschaften, zu denen ich gleich komme, die Souveränität, die sie hatten. Und da spielen ja so viele, und das ist ja wirklich krass, so viele Faktoren eine Rolle. Und ich glaube, am Ende des Tages jetzt fällt Burkhardt aus, ist es eben einfach auch so, dass sie gucken müssen, ob sie ihn im Winter vielleicht nochmal nachlegen müssen. Ich bin mir sicher, dass Diamantenauge Krösche da garantiert nochmal aktiv werden wird. Jetzt müssen sie einfach mal gucken, dass sie diese Saison einigermaßen sich stabilisieren wieder. Da sind sie noch nicht.
Ja, Tabellenplatz 7, das ist dann schon zu Freiburg auf 8, ein kleiner Sprung. Aber du wirst wahrscheinlich in der Rückrunde, wenn dann die Champions League rum ist, wahrscheinlich nach zwei weiteren Spieltagen für die Eintracht, im Pokal sind sie auch raus, dann wirst du wahrscheinlich in der Rückrunde ein bisschen eine andere Eintracht sehen. Also internationales Geschäft wird es wieder geben. Aber ich glaube, diese Saison fühlt sich für den Eintracht-Fan nach vielen Festtagen im Waldstadion ein bisschen wie Kaugummi an. Lass uns mal nach unten gucken, weil ich finde, dass das ein durchaus bemerkenswerter Spieltag war mit dem Ausrufezeichen. Zunächst mal Heidenheim. Ich bin ganz ehrlich, auch dieses Spiel bei Union wieder, also es gab ja unter der Woche, hat sich ja Holger Sandwald neben Frank Schmidt aufs Podium gesetzt, hat nochmal gesagt, am Trainer wird gar nicht gerüttelt und hat die Mannschaft in die Verantwortung genommen und die Leute nochmal, also das machen sie ja unheimlich gerne. Selbst wenn du in irgendwelchen Zeitungen oder Zeitschriften, die seriös sind, liest, da kommt ja immer, ja, wenn Heidenheim nochmal in der Liga bleiben würde, es wäre so ein Wunder und wir sind die ganz Kleinen gegen die anderen. Es ist natürlich im Moment auch im dritten Jahr Bundesliga nicht mehr ganz richtig. Also die finanzielle Grundausstattung ist ganz okay und ich bleibe dabei. Das ist ein wunderbares Märchen gewesen, man kann gar nicht genug Hüte ziehen, aber das ist einfach selten richtig schöner Fußball, der da gespielt wird und das war jetzt bei Union auch kein schöner Fußball.
Magerkost pur.
Aber trotzdem muss man sagen, wenn eigentlich alles gegen dich spricht, du kriegst zwei richtige Reiben, alle schreiben dich ab und du gewinnst dann innerhalb von zwei Minuten dieses Spiel bei Union, dann darf man das schon von der Haltung und der Mentalität dieser Mannschaft, dann darf man das ruhig auch mal gutieren und damit springen sie auf einen Relegationsplatz. Ich habe gesagt, ich glaube, dass es dieses Jahr nicht reicht. Für mich ist es auch so gefühlt spielerisch und so von der, jetzt waren sie auch im Europapokal, haben gegen Chelsea gespielt. Also ich würde jetzt keine Tränen vergießen, wenn Heidenheim jetzt dann absteigen würde, aber ich glaube, so leicht werden sie es allen nicht machen, weil widerstandsfähig sind sie schon, das muss man sagen.
Ja, das glaube ich auch, aber es war wirklich in dem Spiel, war es ja so irgendwie, Biedermeier trifft auf Biedermeier, es war wirklich Bieder ohne Ende und am Ende war es dann irgendwie so, dass diese ganze Defensivarbeit von Union Berlin dann noch bestraft wurde, aber eins, da bin ich auch nicht ganz bei dir. Ich glaube, das wird ein klarer Abrutsch in die zweite Liga werden. Ich glaube, das ist so eins der Spiele gewesen. Du kennst das. Da bäumst du dich mal auf. Da denkst du, da ist auch Union irgendwie schwach. Dann denken alle so, huhuhu, guck mal, sie leben noch. Aber am Ende des Tages sind das dann wahrscheinlich zwei Spiele in der Saison, die so laufen. Und der Rest ist dann eben, ja, reicht dann einfach nicht für die erste Liga. Ich bin nochmal sehr gespannt. Lass uns vielleicht nochmal bei den zwei Spielen nachgucken. Und zwar einmal haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich glaube, Bo Henriksen ist dann langsam, aber sicher Geschichte. Da stellt sich auch niemand mehr hinter den Trainer. Ich glaube, jetzt ist es dann so, dass nach einem 4:0 und nach einer Leistung, die wirklich nicht auch nur im Ansatz erstligareif war bei Mainz, und der ein oder andere Spieler spricht da auch in den Interviews ganz offen drüber, was ich auch ein bisschen verstörend finde. Dann denke ich, ja, dann reißt ja halt auch mal den Arsch auf. Du hast ja genug Qualität, aber gut, sei es drum. Das ist dann auch auserzählt die Geschichte des Märchens Bo Henriksen, oder?
Ja, also ich habe es ja gestern auf der Rückfahrt im Zug dann ein Stück weit noch gesehen. Und ja, es ist wirklich, also wenn du den Begriff Herbsttristesse sehen wollen würdest, dann müsstest du jetzt eigentlich als Synonym in der Bundesliga Mainz dahin schreiben. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Das war ja gestern noch bei Nico Bunga zum Beispiel nicht mehr, dass es da noch Rückendeckung für den Trainer gibt. Also mich würde es alles andere als überraschen, wenn es diese Woche einen Trainerwechsel geben würde. Ich glaube, dass sie dann für die letzten drei Spiele vor der Winterpause würden sie sicherlich mit Benny Hoffmann versuchen. Das ist der eigene Trainer der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest auf Platz 3 liegt. War deutscher Juniorenmeister, sowohl mit Mainz als auch mit Dortmund. Gilt als wieder eins dieser riesen Mainzer aus der eigenen Trainerschmiede. Mir hat's ein Kollege geschrieben am Wochenende, also wenn Henriksen gehen muss, dann kann er das erhobenen Hauptes tun, weil er einfach zwei Jahre für überragende Erfolge gestanden hat. Eine Rettung aus völlig hoffnungsloser Situation, die ist fast so hoffnungslos, wie sie jetzt gerade erscheint. Aber damals waren die Punkteabstände noch weiter. Ich meine, es sind zwei Punkte bis zum Relegationsplatz, also das darfst du ja auch nicht vergessen. Die Qualifikation für Europa, zwischendurch haben sie von der Champions League geträumt, das war alles Wahnsinn. Aber hier kommen ein paar Sachen zusammen, die wir auch immer schon angesprochen haben. Einzelne Leistungsträger sind nicht in der Verfassung des letzten Jahres. Man kann jetzt gestern noch über die rote Karte von Nebel streiten. Die muss man nicht unbedingt geben. Es ist aber auch keine totale Fehlentscheidung. Und so viele Spieler, die fehlen. Amiri, fünfte Gelbe. Über Co haben wir letzte Woche geredet. Jetzt auch wieder Nebel. Also einzelne Spieler, die ganz wichtig für diese Mannschaft sind, haben im Moment auch keinen, ich weiß nicht, haben vielleicht auch nicht das Timing in Zweikämpfen, haben teilweise auch nicht die Selbstjustierung, die Selbstbeherrschung. So fallen immer wieder Spieler weg. Dann hast du, jetzt warst du in Craiova in Rumänien. Natürlich kannst du sagen, ich habe da eine BL vielleicht spielen lassen, aber trotzdem reisen die Spieler ja teilweise mit. Du hast von der Birne gar nicht so viel Zeit, ständig wieder dich neu einzurichten, kannst auch nicht so viel trainieren. Meinst du, es ist eine Trainingsmannschaft, die können Inhalte in der Woche erarbeiten. Und Henriksen selber wirkt bei all der Energie, die er versucht, vorm Spiel noch auszustrahlen, während im Spiel mittlerweile auch so ein Stück weit, fast ein Stück weit ratlos. Und das alles zusammen sorgt, glaube ich, dafür, dass es, also mir fällt es gerade schwierig zu denken, dass du in dieser Konstellation nochmal den Turnaround hinkriegst. Wobei ich meins grundsätzlich immer zutraue, auch mal 2-3 Spiele am Stück zu gewinnen. Aber es ist schon eine richtig schwierige Situation nach so einer hervorragenden letzten Saison. Und am Ende fehlt ja Johnny Burkhardt auch. Letztes Jahr haben sie es teilweise aufgegriffen gefühlt. Und man muss halt auch sagen, wenn man alles ausgerichtet hat, eigentlich auf Hollerbach und Viper, wobei Viper viele sagen, das ist eines der größten Talente, und der jetzt seit Wochen schon gar keine Rolle mehr in der Bundesliga spielt, dann sagst du wahrscheinlich irgendwann noch als Verein, ey, wir brauchen einen neuen Trainer, weil auch mit Viper und Henriksen das matcht nicht mehr. Und dann kommt ein neuer Trainer und dann trifft der. Du kennst ja man kann es einfach nicht erklären, das ist einfach so. Ich mag Bo Henriksen sehr, finde auch, dass er seine Spuren hinterlassen hat. Ich würde es mir für ihn wünschen, dass er bleibt, aber ich glaube seit dem Wochenende nicht mehr dran.
Glaubst du daran, dass das Weiße Ballett die Kurve wieder kriegt und in die Souveränität kommt, die sie mal hatten, die quasi mit Schwung aus der zweiten Liga kam, mit einer quasi neuen Mannschaft, mit einem neuen Trainer? Ist der Schwung vorbei oder fangen die sich wieder?
Es ist im Moment mühsamer. Der Punkt in Bremen war nicht völlig unverdient, wenn er auch sicherlich ein Stück weit glücklich war durch den späten Treffer und abgefälscht. Erste Halbzeit war nicht gut. Das sagt Lukas Kwasniok ja auch ganz klar. Wenn du jetzt mal die Lupe drauflegst, dann kannst du sicher sagen, zweite Hälfte HSV war schon nicht mehr so richtig gut. Derby hat die letzte Galligkeit gefehlt. Frankfurt zu viele individuelle Fehler. Und jetzt in Bremen eigentlich erste Halbzeit so ein kleiner matter Auftritt. Kannst aber dann trotzdem sagen, hast in den 4 Spielen trotzdem 4 Punkte geholt. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie abgeschossen werden oder dass du sagen kannst, da ist gar nichts mehr zu erkennen. Diese Frische, dieser Schwung ist schon ein bisschen weg, wenn du siehst, dass du in den ersten 3 Spielen 7 Punkte hattest und nimmst jetzt in den nächsten 9 Spielen, hast du dann nur noch 8 Punkte dazu gewonnen. Auf der anderen Seite, du hast diese 15 Punkte. Ich glaube, dass das Spiel gegen St. Pauli jetzt eminent wichtig ist. Wenn du es gewinnst, hast du nach 13 Spielen 18 Punkte, da hast du mit unten gar nichts mehr zu tun. Solltest du es verlieren, was ich nicht glaube, dann wird der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen nervös werden. Das ist ja dann auch so bei solchen Vereinen, dass dann immer so die Hybris auch irgendwann ein bisschen größer wird, weil du dann natürlich sagen würdest, das, was du gerade angesprochen hast, das würde natürlich dann auch aufs Tableau kommen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wobei man sagen muss, es gibt so zwei Thesen, die ich aufgestellt habe. Ich habe gesagt, Maler mal von Anfang an spielen zu lassen, bringt Unruhe, bindet auch Spieler. Würde ich sagen, hat funktioniert, wobei er lange Zeit einfach abgemeldet war. Da hat man sich sehr mit ihm befasst. Am Ende macht er dann doch das Tor. Ein bisschen Glück war mit dabei, aber auch der Wille, dieses Tor unbedingt schießen zu wollen, das fand ich schon aller Ehren wert. Und hänge auch die Poster weiter auf in meinem Zimmer hier. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon auch gedacht habe, wow, Probleme in der Innenverteidigung hast du jetzt halt massiv, nur durch den Ausfall von Heinz. Also du hast ja nicht erst seit gestern Probleme in der Verteidigung. Und das spürst du halt einfach vor allen Dingen bei den Standards. Da ist der erste FC Köln im Moment gerade sehr, sehr, sehr limitiert. Du siehst aber auch, dass jemand wie Kainz, der jetzt im Grunde noch eine Joker-Rolle spielt, wenn er reinkommt, und auch Luca Waldschmidt, auf den wir massiv eingegangen sind, immer und immer wieder, Akzente setzt. Also ich bin gespannt, ob sich der erste FC Köln wieder fangen kann. Und ich habe gerade gesagt, El Maler von Anfang an, Glatzel von Anfang an. Und plötzlich ist der HSV im Game.
Ja, also da sind wir beide ja. Also mittlerweile werde ich ja schon von vielen sogar aus dem HSV-Umfeld, die auch unseren schöne Grüße aus dem HSV-Umfeld angesprochen. Wir beide sind ja eigentlich die Vorsitzenden des Robert Glatzel Fanclubs.
Ja, mit Abstand.
Und ganz ehrlich, ich war gestern halt, du kommst mit dem Zug dann in Stellingen an und dann gehst du in der Unabsteigbahn noch zwei Bierchen trinken. Dann geht man ja durch die Tunnels und da praktisch so durch Grünanlage zum Volkspark.
Und da habe ich schon gehört. Thomas Wagner, Fußballgott, habe ich die ganze Zeit gehört. Aber du steigst aus, das ist der Wahnsinn.
Komischerweise habe ich nicht gehört. Also vielleicht lag es an dem Mexikaner, den es da auch noch gab in der Unabsteigbar. bin ich auf dem Weg zum Stadion und dann sehe ich Glatzel in der Startformation. Da habe ich mich einfach richtig gefreut, weil wir ja auch gesagt haben, also wenn er ihn jetzt nicht mehr spielen lässt, dann verstehe ich es nicht. Und um jetzt wirklich mal die Glatzel-Cam zu haben aus unserer Sicht, wo wir da gestern saßen, du hast ja gesagt, super Plätze, unten vierte Reihe hat man direkt super gut gesehen.
Premium.
Ja. Nee, nicht Premium, aber es waren gute Plätze, du siehst halt gut. Den allerersten Ball, der hat nicht so richtig gut geklappt. Und wir beide direkt schon, mein Freund und ich, hoffentlich kommt der gut ins Spiel. Und dann musst du sagen, der HSV ist ja, also der VfB Stuttgart ist ja spielerisch die bessere Mannschaft und hat ja auch die Großteil des Spiels bestimmt. Auch wenn er mal einen weiten Ball spielen muss, wie Glatzel den festgemacht hat, wie er ihn verarbeitet hat, das ist einfach gut. Und das ist gar keine Kritik an Königsdörfer. Wie soll der kleine Königsdörfer diese Bälle verarbeiten gegen diese Schränke teilweise da hinten? So, das hat Glatzel gut gemacht. Dann hatte er diesen abgefälschten Lattenschuss und da hast du schon gemerkt, okay, er kommt gut rein. Und das Tor selber ist natürlich überragend von Rössing Lillesit, der sich nicht fallen lässt, der das macht. Aber dieser erste Kontakt von Glatzel auf die kurze Ecke, wo alle damit rechnen, auf die lange, das war einfach nur geil, muss ich ehrlich sagen. Und ich fände es schade, wenn er schwer verletzt wäre. Also ich glaube, dass man ihn gegen Kiel schont. Es hörte sich für mich gestern jetzt so an, als wenn er gesagt hat, da war was im Oberschenkel, ich bin noch früh genug raus. Also für meine Begriffe, am Sonntag haben wir das große Nordderby gegen Werder. Für meine Begriffe musst du jetzt ihm auch mal die Chance über 2-3 Spiele geben. Ich meine, er hat es gestern eindrucksvoll genutzt. Ne? Und Königsdörfer war bemüht, aber hat jetzt auch nicht dann Bäume ausgerissen. Also das sage ich ganz klar, bei all meiner Wertschätzung und all dem, was Polzin da geschaffen hat. Der Umgang mit Glatzel hat mich teilweise ein bisschen ratlos zurückgelassen. Und wenn du gestern so spielst über 35 Minuten, dein Tor erzielst, dann muss er am Sonntag spielen, wenn er körperlich fit und dazu in der Lage ist. Und ich hoffe, das ist er. Und man kann nur sagen, schön, dass Merlin Polzin unseren Podcast hört und Bobby endlich erlöst hat.
Liebe Grüße, lieber Merlin. Das ist keine Zauberei. Das ist keine Zauberei, sondern das ist einfach nur ein Fußballpodcast.
Und darüber hinaus muss man sagen, mag ich ihn sehr. Darüber hinaus ist gestern viel von ihm aufgegangen. Er hat eben statt Dompe, der Achillessehnenprobleme hatte, hat er diesen kleinen Norweger gebracht auf links, der dieses Tor hervorragend vorbereitet hat. Er hat nachher eingewechselt mit Balde, einen schnellen Mann, der sich eigentlich da festgelaufen hat. Er hat mit Vieira den Torschützen eingewechselt. Also das war gestern noch ein Trainerspiel, musst du sagen. Und ich habe ja immer zu dir gesagt, wenn der HSV eine Chance haben will, die Klasse zu halten, dann musst du zu Hause auch mal einen Großen schlagen. Man darf jetzt beim VfB auch mal nachfragen, ob diese XXXXXL-Rotation nicht vielleicht ein bisschen zu viel war. Klar, er kommt aus Deventer, er spielt am Mittwoch Pokal gegen Bochum und dann gegen die Bayern. Also ich kann schon den Ansatz verstehen. Und es war ja auch so, als dann in der zweiten Hälfte, das war ja Wahnsinn, wenn der VfB da alles reingebracht hat. Leveling kommt, Undav kommt, der kam ja schon in der ersten Hälfte, wo du denkst, boah, sind die stark geworden in den letzten 2 Jahren seit der Relegation oder in den letzten 2,5 Jahren, wo wir gegeneinander gespielt haben. Aber diese Selbstverständlichkeit, dass ein Champions-League-Aspirant zu einem Aufsteiger kommt und das auch so spielt, hat man ja nicht gesehen. Es war viel Leidenschaft da. Ja, und wie das Ding am Ende dann da explodiert ist, das ganze Stadion, das habe ich ja schon zu Beginn gesagt. Es war einfach natürlich geil und macht ja was mit dir als Mannschaft einfach auch.
Hast du gerade jemand gesprochen, du musst auch mal einen Großen schlagen, so geht es auch Eintracht Braunschweig. Wenn wir jetzt mal in die zweite Liga gucken, musst du auch mal den FC Kaiserslautern schlagen. Waren einige interessante Ergebnisse, fand ich. Braunschweig schlägt Kaiserslautern. Deine Magdeburger sind wieder zurück mit einem fulminanten Sieg 3-0 gegen Nürnberg. Wer hätte damit gerechnet? Münster schlägt Bielefeld mit 2-1. Was ein Ergebnis. Markus Anfang kommt überhaupt nicht in Quark. Zumindest auswärts nicht. Erschreckende Bilanz. 2-1. Gewinnt Dresden und Fürth wird im eigenen Stadion ausgepfiffen und gebuht. 3-0 der VfL Bochum und Hertha BSC hat sich hochgehangelt auf die 6. mit einem Sieg gegen Kiel. Du hast selber gesagt, Kiel kann man mal schlagen und Schalke macht das, was Schalke im Moment macht. In einem wichtigen, wichtigen, wichtigen direkten Duell hauen sie 2-1 Paderborn weg. Das ist alles, das ist schon eine gute Qualität, fand ich. Ein spannender Spieltag.
Absolut. Ich mach's mal im Schweinsgalopp von oben nach unten. Schalke gegen Paderborn war ein hervorragendes Fußballspiel. Ich habe mir nachher die Zusammenfassung angeguckt, weil ich war am Freitag beim Handball in der alten Heimat. Mülheim-Kärlich gegen Fallen da. Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest. Es waren früher große Kämpfe. Beide haben früher in der zweiten Liga auch gespielt. Ich war nach langer Zeit mal wieder da, war richtig schön. Ich liebe ja auch Handball. Schöne Grüße nach Mülheim und schöne Grüße nach Fallen da.
Ja, ich bin demnächst in Gelnhausen mal wieder, da gucke ich mir auch wieder an.
Ja, Gelnhausen, die spielen eine Klasse drüber in der dritten Liga. Also Fallen da hat gute Chancen aufzusteigen, dann würdest du die vielleicht sehen. Ich liebe auch, Handball ist einfach geil. Ich meine, das ist immerhin vierte Liga und wie die dann nachher da rauskommen, Kiste Bier in der Hand, der ein oder andere auch ein Kippchen, die kommen dann raus aus der Kabine, das ist einfach
das
geil.
Das ist deine Welt, das gefällt dir.
Ja, das ist meine Welt, definitiv, das muss ich sagen. Also, Schalke haben wir ja für Stabilität gelobt, Paderborn ist bock stark, auch wenn sie jetzt zum zweiten Mal verloren haben, aber Schalke spielt auch mittlerweile nach vorne gut, also für mich seit dem Wochenende endgültig der Aufstiegsfavorit Nummer 1, das muss man klar sagen, Paderborn wird trotzdem oben bleiben. Elversberg ziehe ich, habe ich gesagt, nach diesem Umbruch alle Hüte. Hannover ist im aufsteigenden Ast. Der KSC, glaube ich, muss abreißen lassen. Darmstadt, sehr stabil. Die Hertha, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, wahnsinnig konstant, machen auch im Moment mit wenig Toren viele Punkte. Also im Moment würde ich fast sagen, Schalke, Paderborn, Hannover und Hertha aus diesen vier.
Wo ist Elversberg? Was ist denn mit dir los?
Habe ich dir schon gesagt. Ich glaube nicht, dass das reicht. Weil die hatten noch mal 3 Niederlagen in der Zwischenzeit gehabt. Das ist 27 Punkte, ist irre nach diesem Umbruch. Ich sage trotzdem, ich glaube nicht, dass sie hochkommen. Wahrscheinlich spielen sie am Schluss wieder Relegation. Dann wirst du mir wieder erzählen. Ich habe es doch immer gesagt. Es ist ja praktisch so dein Feigenblatt, was du hast. Ja, Kaiserslautern 1. und Karlsruhe, glaube ich, müssen abreißen lassen. Was ich schade finde, weil ich ja beide Vereine sehr mag. Münster bemerkenswert. Die Entwicklung, Alex Ende ist ein richtig guter Trainer, glaube ich, der auch seine Handschrift schon implementiert hat. Aufwärtstrend Nürnberg ein bisschen gestoppt. Bielefeld, das wird im unteren Mittelfeld bleiben. Bochum kommt, wird sich von unten absetzen. Kiel übrigens, schwierige Situation, weil Marcel Rapp einen tollen Job gemacht hat. Aber es ist ja oft so, wenn du dann als Bundesliga-Absteiger nicht oben mitspielst, du hast so oft verloren auch im letzten Jahr, das macht auch was mit dir. Schwierige Situation. Der Trainerwechsel in Düsseldorf hat sich überhaupt nicht gelohnt. Es war schon letzte Woche schwach gegen Magdeburg. Jetzt in Dresden verloren. Sie haben am Anfang gut gespielt unter Anfang und haben keine Punkte gemacht. Jetzt spielen sie auch teilweise nicht mehr gut.
Trotzdem keine Punkte.
Dresden ist ja interessant, ne? Da haben alle sie haben gesagt, Thomas Brendel, als der weg musste, der Sportchef, der Kader ist nicht zweitligatauglich, jetzt ist der weg und die gewinnen zweimal. Jetzt fragst du dich doch, ist der Kader doch nicht so schlecht?
Kommt auch wieder zurück. Ja,
genau. Nee, aber manchmal ist es ja auch einfach nicht zu verstehen. Fand es auch gut, was der Trainer gestern zu dem Rassismusvorfall gesagt hat. Bleibt einfach zu Hause, wenn ihr so, ne, hast es vielleicht von Thomas Stamm mitbekommen. Ja. Braunschweig, Lebenszeichen, hast du auch gesagt, weil da haben alle schon gesagt, dieser Fußball von Heiner Backhaus, der sehr körperbetont ist, das wird nicht reichen. Ich glaube, die nächste Trainerentlassung wird es in Fürth geben. Thomas Kleiner hat letztes Jahr Fürth gerettet, ist auch eigentlich ganz ordentlich in die Saison reingekommen, hatte auch diesen emotionalen Sieg vor der Länderspielpause gegen Münster. Aber da muss man sich natürlich schon fragen, du hast ja auch die Frage gestellt, es war auch nicht alles Gold, was geglänzt hat bei Rashid Azouzi und Alex Zorniger. Aber zu sagen als Geschäftsführer, wir müssen einen neuen Weg einschlagen und dann so dazustehen und auch finanziell ist es wohl gar nicht so einfach im Moment in Fürth.
War sicher nicht die richtige Entscheidung.
Nee, so nicht. Und ich finde Kräuter Fürth, ich mag diesen Verein, weil ich finde, das ist so ein Traditionsverein, der immer so ein bisschen im Schatten steht, der jahrelang herausragende Arbeit geleistet hat. Das wird dieses Jahr echt ganz eng, weil Magdeburg halt auch noch da ist. Jetzt habe ich einfach mal alle 18 durchgerotzt. Geiler zweiter Ligaspieltag. Hast du vollkommen recht.
Boah, und ich sag's das einfach mal ganz zum Schluss. Wer mit heißer
Stimme... Nee, wir sind noch nicht zu Ende. Okay. 2 Sachen habe ich noch.
Ja.
Danach darfst du machen. Okay. Hast du meine Story gesehen? Duisburg gegen Aachen, was da am Samstag los war?
Ja, Wahnsinn.
Ey, also das war so laut, so geil. Also dieses Spiel, das hätte mindestens zweite Liga verdient gehabt und wäre das am Samstag in der Bundesliga gewesen, dann wäre es auf jeden Fall von dem Drumherum wahrscheinlich sogar eins der besseren Spiele gewesen. Das war einfach geil. Ausverkaufte Hütte, richtig, richtig geil, der Westschlager. So, und dann müssen wir tippen, Pokal ist.
Es ist Pokal.
Ja klar, siehst du, ist Pokal. Weil das Weiße Ballett nicht mehr dabei ist, trotzdem findet der Wettbewerb noch statt, lieber Mike. Ne?
Du hast sowas von recht. Aber so, dann lass uns doch da.
Borussia Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli.
Leider 0-1.
Puh, okay. Ich sag 2-1 für Gladbach.
Hertha FCK.
Hertha FCK, 3-2 nach Verlängerung für die Hertha.
1-2.
Dann beginnst du mit Dortmund gegen Bayer Leverkusen.
Ja, das wird sehr lustig werden. Es wird ein 3-1 für Dortmund.
3-2 nach Verlängerung für Dortmund. Mhm. Leipzig-Magdeburg wird ein 3-1 für Leipzig.
Ich mache den Kleis und sage nach Verlängerung 1-2 für Magdeburg.
Es war so klar, dass er wieder so einen völligen irgendwie so Wahn hier rauslässt.
Der Letzte der zweiten Liga gegen den Vierten der ersten Liga. Bitteschön. Jetzt habt ihr wieder das, was ihr hier braucht. Warum ihr in Wahrheit diesen Fußball-Podcast so liebt.
So. Bochum gegen Stuttgart.
Das wird ein 2-1 für Bochum.
Das gibt ein 1-2. Freiburg gegen Darmstadt gibt ein 2-1 nach Verlängerung für Freiburg.
Da bin ich bei dir. 2-1 bin ich komplett bei dir.
Union gegen Bayern.
Union gegen Bayern wird ein 1-5.
Boah. Ich sage ein 1-3 und der HSV gegen Kiel, das wird ein 2-1.
Bip. 4-0.
Boah.
So sieht's mal aus. Da sind wir.
Letzte Frage an dich als Modeexperten. Was hältst du von dem Schnörres von Manuel Neuer? Wird ja auch diskutiert.
Ich bin froh, dass er selber gesagt hat, dass er auch heute wegkommt. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Das hat mich so ein bisschen an Frankie Goes to Hollywood erinnert in den 80ern.
Ja, stimmt, genau.
Wirklich. Also, aber auch liebe Grüße, lieber Leo, mach dir das Ding runter. Also das ist wirklich, Michael Leopold hat ja auch so einen Teil und hat dann gewitzelt mit Manuel Neuer im Interview. Wo ich auch dachte, Jungs, bitte, tut mir einen Gefallen. Ihr seid wirklich hübsche Kerle. Lasst es weg. Lasst euch untenrum auch noch was wachsen. Also im Gesicht meine ich. So, und wer das sagen kann und auch über, dass es untenrum besser ist, auch nochmal etwas wachsen zu lassen bei Manuel Neuer und auch bei Michael Leopold. Ich glaube, dafür braucht es doch ganz sicher eins, oder? Nämlich.
Also dafür braucht es einen Stilberater, eine freche Schnauze und vor allen Dingen braucht es da ein paar hoffentlich rasierte.